ganz viele Sachen, wo die Leute dauernd die Pappen offen haben, aber eigentlich nicht wissen, woher das Ganze kommt und deshalb auch schwer darüber reden können, wohin das Ganze geht. Also ich finde, man muss schon mit Autos sozialisiert sein und mit Mobilität. Man kann jetzt nicht einfach reinspringen in das Thema, nichts wissen von der Vergangenheit, aber irrsinnig schlau sein für die Zukunft. Ich glaube, dass Elektromobilität ein ganz passables technologisches Angebot der Gegenwart und Zukunft ist, um ein paar Herausforderungen zu meistern, um die wir nicht herumkommen.
Herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech. In der heutigen Episode freut es mich ganz besonders, meinen Freund Christian Clerici bei mir begrüßen zu dürfen. Servus Christian.
Vielen Dank für die Einladung. Servus Berthold.
Es ist wirklich cool, dass wir mal in vertauschten Rollen sind. Normalerweise moderierst du durch die Welt und heute darf ich dich mal interviewen. Jetzt weiß der ein oder andere hier vorm Schirm, dass du ja in Film und Fernsehen groß geworden bist. Wir werden heute aber über die zweite Karriere als Unternehmer und als Innovator sprechen, fangen aber bei den Anfängen an, nämlich dort, wo die erste Zündkerze aufgegangen ist und was dich bewegt hat in deiner Jugend, wie es dazu kam, dass Christian Clerici Christian Clerici wurde.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich frage meine Mutter öfter, ob sie mir erklären kann, wie das kam. Mein leiblicher Vater lebt nicht mehr, das ist der italienische Part in mir. Und das kannst du nicht wegleugnen. Also wenn du südländische Gene hast, dann tut deine ganze Biochemie ganz offensichtlich Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Das ist jetzt so halb ironisch gemeint, aber de facto, also mein Temperament und meine Leidenschaft kommt sicher daher. Und meine Mutter hat mir auf die Nachfrage immer erzählt, als ich fragte, wie kommt das eigentlich aus deiner Sicht, dass ich mich so für Autos interessiere, dass ich so eine unglaubliche Beziehung zum Motorsport und solche Dinge habe. Und dann sagt sie, ja, vielleicht liegt es daran, dass dir der Vater noch, als du kaum gehen konntest, auf den Schoß genommen hat im Auto und war damals auch schon illegal, ein Kind mit 5 Jahren ans Steuer zu lassen. Aber ich bin halt einfach auf seinem Schoß gesessen und habe einen Ford Capri in einer rot-weiß-roten Lackierung, kann mich noch erinnern, durch die Neubaugasse steuern dürfen. Das sind so Kindheitserinnerungen, wo ich sage, das hat offensichtlich geprägt. Also das ist sicher mit ein Grund, wo meine Autoaffinität herkommt. Das Selbstdarstellerische, das du brauchst, um in die Medien zu gehen, das wird dir wahrscheinlich auch irgendwie in die Wiege gelegt. Klassiker, Klassensprecher, Schulsprecher, halt immer die Pappen offen irgendwo und nie eine besondere Pietät gegenüber Autoritäten. Daran scheitern manche. Ich habe es zum Beruf gemacht.
Aber ursprünglich war der Plan ein anderer. Ich weiß jetzt nicht von dir oder von deiner Mama. Du hast mal in Leoben studiert.
Ja, das war schon meine Idee. Also ich wollte immer einen abenteuerlichen Männerberuf ergreifen. Das konnte man zu dieser Zeit damals noch, also ich würde sagen Mitte der 80er Jahre, auch ohne schlechtes Gewissen formulieren, dass man einen Männerberuf ergreifen will. Und der hat für mich so ausgeschaut, ich wollte auf einer Bohrinsel irgendwo im Ozean oder im Dschungel, was immer das jetzt im Detail bedeutet, halt irgendeinen Männerberuf ausüben. Und da war so Bohrplattform, das fand ich irrsinnig cool. Und wie kommt man dorthin? Indem man nach Leoben geht, ausgerechnet nach Leoben auf die Montanistik, die ja als wirklich ganz leicht zu bewältigende Uni gilt. Und da habe ich halt nach der Matura über Realgymnasium gemacht und habe ein irrsinniges Selbstbewusstsein gehabt, weil ich halt in Darstellung der Geometrie und in Mathematik und in Physik und solchen Dingen auch maturiert habe. Und in Leoben selber, wo ich dann wirklich hingegangen bin, 1985, glaube ich, ist dann eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, als ich dann gesehen habe, wie leicht manchen Menschen Technik fällt und wie sehr ich mich plagen musste, um diese Achievements, die halt andere so im Vorübergehen erreicht haben, halt irgendwie zu backen. Ich war dann doch 4,5 Jahre dort. Also man kann schon sagen, ich habe es versucht. Mein Humor war auf dieser Universität damals auch schon ein bisschen artenfremd. Also gewisse Verhaltensauffälligkeiten konntest du an mir bemerken. Und ich habe halt parallel dazu ein paar Leute vom Fernsehen kennengelernt, die dann gesagt haben, geh, mach mal ein Casting, schau da mal bei uns da irgendwie rein. Wir haben irgendwie so das Gefühl. Und das habe ich dann gemacht.
Das ist ganz zufällig entstanden.
Ganz zufällig. Und dann war es rucki-zucki vorbei mit dem Tech-Studium. Und rucki-zucki bin ich beim Fernsehen gelandet. Und später bin ich oft gefragt worden, wie das kam, wie man also von der Montanistik beim Fernsehen landet. Und ich erzähle diese Geschichte eigentlich habe es immer so erzählt, habe sie lange nicht mehr erzählt, aber ich habe dann so ein bisschen diesen Scherz immer auf den Lippen gehabt. Ich gesagt, ich wollte als Kind, Jugendlicher immer einen dreckigen Männerberuf ergreifen und da kannst du dich dann halt entscheiden, du gehst ins Ölbusiness oder zum Fernsehen. Also es, beides kannst du dir die Hände schmutzig machen.
Politiker hättest du noch werden können.
Ja, wobei, dafür wäre ich ungeeignet. Also so verstellen, das kriege ich nicht hin. Das, dafür fehlt mir wirklich das Talent.
Wobei die gerade Linie und der Impuls und so ein bisschen die Suche nach der Wahrheit, das liegt dir schon, wenn man dir in Social Media folgt.
Ja.
Du liest sehr viel, du bist sehr bewandert in ganz vielen Themen und in letzter Zeit bewegt dich ja vor allem die Elektromobilität. Davor waren es mal Hot Rods.
Ja.
Wie kommt denn das?
Ja, also wenn du mit Autos sozialisiert wirst und meine Generation ist das noch zu 100% geworden, für mich war klarerweise das Wichtigste rund um die Matura, ein Führerschein und dann sofort ein eigenes Auto. Das war Freiheit, das war auch immer konnotiert mit Abenteuer, weil vielleicht liegt das auch ein bisschen an meinem Stiefvater, der im Profil ausschaut wie der Jochen Rindt. Und der ist auch so gefahren, obwohl er nicht die Fähigkeiten hatte. Also das hat in unserer Familie zu sehr viel Diskussionen geführt, weil meine Mutter auf dem Beifahrersitz kein leichtes Leben gehabt hat, aber der Burli hinten natürlich total begeistert war, wenn der Alte wieder gefahren ist, wie ein Verrückter. Also da ist eigentlich dieses Thema mit den Autos angelegt worden. Und ich habe auch, mein erstes Auto war auch ein Oldtimer schon damals. Mhm. Und ich habe auch in der Ferialpraxis in einer Alfa Romeo Werkstätte begonnen, auf Alfa Romeo zu lernen, weil ich zwischenzeitlich auch vorhatte, Automechaniker zu werden. Mhm. Und irgendwie gibt dann tatsächlich eins das andere. Dann hast du deinen ersten Oldtimer, dann kommt halt irgendwie ein Traumauto dazu, von dem du immer geschwärmt hast, irgendwann kannst du das leisten und dann kaufst du es und dann werden es mehr Autos und dann kommt die Rennfahrerei dazu, dann kommst du in die entsprechenden Kreise und ganz schnell hast dann Ruf. Dann habe ich halt auch lange Jahre für die Autorevue geschrieben. Ich habe sogar eine Fernsehsendung gemacht, die sich nur mit Autos beschäftigt hat. Autorevue TV damals. Ich habe bei Stefan Raab also alle Register gezogen, um in einem wirklich sinnlosen Wettbewerb, nämlich der Stockcar Challenge, es zu unglaublichen Erfolgen zu bringen, indem ich alle anderen in Grund und Boden gefahren bin.
Bist du nicht auch mal in einem Wok mitgefahren?
Ja, ja, ich war auch.
Die berühmte Wok-WM, das war ein Wok, den man genutzt hat, um eine Eisrodelbahn runterzufetzen, atemberaubenden Geschwindigkeiten und glücklicherweise hattet ihr ein paar Schützer an.
Ja, wir haben nicht nur ein paar Schützer angehabt, wir haben uns auch also hinter den Kulissen gepimpt, dass die Tür nicht zugegangen ist. Also in meiner Hochzeit hatte ich samt dem Wok 200 Kilo, es sind Olympia-Bobbahnen gewesen, also nicht irgendwelche Kinderspielbahnen, sondern wir sind wirklich auf Olympiabahnen gefahren und einmal bin ich sogar Vize-Weltmeister geworden. Den Hackl-Schorsch haben wir nie gebogen, der hat auch beschissen, dass die Tür nicht zugegangen ist.
Mhm. Was hat der gemacht, den Wok angeheizt?
Naja, der hat Fissmann als Partner gehabt und die haben also schon Beschichtungstechnologien mit eingebracht in das Thema, wo wir zuerst gedacht haben, naja, so viel kann das nicht ausmachen. Später, wenn du mal lernst, was zum Beispiel im Spitzensport im Zehntelbereich alles möglich ist, mit was für einem technischen Aufwand, dann versteht man natürlich auch, dass wenn da ein Unternehmen dahinter steht, das spezialisiert ist auf solche Technologien, dass sich natürlich dann auch ein wirklicher Weltmeister im Rodeln ein bisschen leichter tut als die Konkurrenz. Aber wir haben uns nicht schlecht geschlagen. Also dieses Foto, wo wir da, ich glaube, es war eh sogar in Innsbruck, wo wir da zu dritt, der Kelly Joe, der Hackl-Schorsch und ich auf diesem Podium stehen und uns feiern lassen für die Eroberung des Sinnlosen. Das sind Erinnerungen, die wir es dann auch nicht missen.
Das ist großartig. Ich kann mich noch gut erinnern daran, wie ich das fieberhaft im Fernsehen mitverfolgt habe, weil ich es einfach total verrückt fand und gleichzeitig faszinierend, was ihr für lustige Dinge machen dürft. Ja. Und das begleitet dich ja doch irgendwie dein ganzes Leben, oder? Es sind so viele lustige Dinge, die du machen durftest und glaube auch noch immer tust, oder? Du hast so deinen eigenen Geist, hast dich aber trotzdem jetzt eben der Elektromobilität so ein bisschen verschrieben und das ist ja eigentlich ein durchaus ernstes Thema.
Voll.
Wir haben hier Klimawandel, wir haben das Thema Klimaresilienz, wir haben das Thema der Energienetzwerke, wo alle, die hier ein bisschen Widersacher gegen die Elektromobilität sind, auch immer wieder sagen, das Netz bricht zusammen, ein Riesendrama. Die anderen schwören schon wieder den Dieselmotor hervor und die wieder anderen sagen, es wird jeder Lastwagen sehr bald sehr grün unterwegs sein. Die Revolution ist nicht aufzuhalten. Wo stehst du?
Also in der Entwicklungsgeschichte sage ich gerne, wenn man mir vorwirft, du warst doch zeitlebens ein Benzinbruder. Also ich war nie ein Benzinbruder, sondern ich habe eine wirklich tief verwurzelte Affinität zu Autos, auch zur Automobilgeschichte. Weil ich der Meinung bin, dass Automobilgeschichte viel mehr ist als das, was wir damit in der Regel in Zusammenhang bringen. Das ist Designgeschichte, das ist Kulturgeschichte, Politikgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte. Also das Automobil.
Unternehmerinnengeschichte.
Unternehmerinnengeschichte, definitiv. Ja. Also man kann sich auch, wenn man das will, ganz schlau machen über weibliche Achievements im Automotive-Sektor und man würde staunen, wer zum Beispiel einen Blinker oder einen Scheibenwischer erfunden hat, Bertha Benz, die erste Langstreckenfahrt unternommen hat. Also es gibt ganz, ganz viele Best-Practice-Cases, wo Ladies im Grunde genommen ganz maßgebliche Schritte in der Automobilgeschichte definiert haben. Und hätten Frauen Ende des 19. Jahrhunderts was zu sagen gehabt, würden wir auch heute nicht über Mobilitätswende diskutieren, sondern wir hätten Elektromobilität. Weil es gab Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika schon zigtausend Elektroautos und eigentlich hat nur die Erfindung des elektrischen Starters dem Verbrennungsmotor zum Durchbruch verholfen. Denn Frauen haben damals viel lieber sich Elektromobilität zugewandt. Das war sauber. Du musstest das nicht ankurbeln. Du hast nicht da ein dreckige Hand gehabt. Also das ist ein ganz spannender Aspekt, aber da könnte man einen eigenen Podcast damit füllen. Wie kam ich zur Elektromobilität? Also erstens einmal finde ich, ist es eine faszinierende Technologie. Ich konnotiere das auch ganz gern mit Leidenschaft und nicht mit Weltrettung. Das ist ein ganz heikler Prozess, wenn sich heute jemand hinstellt und sagt, dieses oder jenes rettet die Welt. Die Welt brauchen wir nicht retten, sondern wir müssen uns retten. Also unsere Spezies muss begreifen, dass wir in irgendeiner Form ein kollaboratives, globales System aufrechterhalten müssen, wenn wir überleben wollen. Daran führt aus meiner Sicht wirklich kein Weg vorbei. Ich sehe das aber nicht apokalyptisch, sondern ich sehe es eigentlich als die vielleicht spannendste Herausforderung in der Menschheitsgeschichte. Und die Mobilitätswende, Mobilität ist ein Teil davon, da bin ich überzeugt davon. Mobilität ist Energie, das wird meiner Meinung nach auch viel zu selten in Verbindung gebracht. Also ich halte ja auch Vorträge zu diesem Thema und da habe ich eine Folie, wo du also siehst, einen Menschen, der geht. Ja? Also wenn ein Mensch nichts isst, geht er auch nicht ewig. Irgendwann geht da die Energie aus und dann musst du was essen oder du musst dich hinsetzen. Und wenn es dann nichts isst, musst du irgendwann hinlegen. Und wenn es dann liegen bleibst, ist irgendwann der Kasbissen, wie man so schön sagt. Und diese Diskrepanz zwischen meiner Leidenschaft für auch verbrennungsgetriebene Mobilität, weil die Leute immer sagen, wie kannst du ein und dasselbe, das ist nicht ein und dasselbe. Wie, so. Ich sage immer, man sollte nicht über Dinge reden, von denen man nichts versteht. Das ist bei Geld so, das ist bei Sex so. Es gibt ganz viele Sachen, wo die Leute dauernd die Pappen offen haben, aber eigentlich nicht wissen, woher das Ganze kommt und deshalb auch schwer darüber reden können, wohin das Ganze geht. Ja? Also ich finde, man muss schon mit Autos sozialisiert sein und mit Mobilität. Man kann jetzt nicht einfach reinspringen in das Thema, nichts wissen von der Vergangenheit, aber irrsinnig schlau sein für die Zukunft. Das hat alles eine Rampe und das hat alles eine Geschichte. Und ich glaube, dass Elektromobilität ein ganz passables technologisches Angebot der Gegenwart und Zukunft ist, um ein paar Herausforderungen zu meistern, um die wir nicht herumkommen. Also die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verkehr ist nach wie vor einer der größten Emittenten weltweit. In Österreich sind wir da besonders weit vorn, weil wir hochmotorisiert sind und weil wir einen ganz eigenartigen Umgang damit pflegen. Aber ich bin überzeugt davon, dass Elektromobilität ein Baustein dieser Transformation ist. Ich bin sehr streitbar, wenn es darum geht, dass man den Leuten Märchen erzählt. Viele halten mich jetzt für so einen Elektroprediger, was ich nicht bin. Ich kann dir tausend tolle Dinge über Elektromobilität erzählen, warum das geil ist. Also da gibt es fantastische, ganz einfache Parameter, um das glaubhaft zu machen. Wir selber im Unternehmen haben jetzt mittlerweile 2.500 Elektroautos auf der Straße. Also ich habe schon eine gewisse Praxiserfahrung damit, was das heißt, dass wirtschaftlich in die Wirkung zu bringen, aber auch, was das emotional bedeutet, was die Leute feedbacken, was sie für Erlebnisse haben. Und ich glaube, der größte Fehler, den wir immer machen in dieser doch recht kontroversen Diskussion ist, dass wir so Schwarz-Weiß-Szenarien gegeneinander in Stellung bringen. Und das halte ich für grundfalsch. Also Elektromobilität ist kein Kampf gegen den Verbrenner. Den Verbrennungsmotor zu bashen, ist meiner Meinung nach nicht gescheit. Das ist eine der spannendsten technologischen Errungenschaften, die der Mensch jemals hervorgebracht hat. Und ohne motorisierte Mobilität gäbe es einen Gutteil unseres Wohlstandes nicht, einen Gutteil unserer Freiheit nicht, einen Gutteil der Impulse nicht, die uns de facto zu einer aufgeklärten Gesellschaft gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir das lernen können, diese ganze Diskussion wegzubringen von diesem Oppositionsdenken, es gibt nur das eine oder das andere, und wenn wir wegkommen von dieser fast manisch fokussierten Haltung, wir müssen jetzt sofort auf Biegen und Brechen das oder das oder das in die Umsetzung bringen, weil sonst geht die Welt unter. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Welt noch ganz andere Dinge ausgehalten hat und aushalten wird, als das, was wir uns jetzt ausmalen. Ich glaube, dass wir noch gar keine Vorstellung davon haben, wie sehr sich die Welt in den kommenden Jahrzehnten verändern wird. Stichwort KI, Stichwort gesellschaftspolitische Dinge, Stichwort Metaverse. Klimawandel, Metaverse. Also wir sollten, und darauf will ich jetzt vielleicht mit einer ziemlich langen Antwort hinaus, wir sollten die Mobilitätswende, und das determiniert vielleicht auch mein Engagement oder beschreibt es ein bisschen besser, wir sollten darin eine unglaubliche Chance sehen, gemeinsam eine wirkliche Weiterentwicklung zu schaffen. Und zwar eine, die so groß ist, wie wir sie in den letzten, sagen wir mal, 125 Jahren, seit wir verbrennungsgetriebene Mobilität pflegen und Weiterentwicklung nicht gehabt haben. Ich sehe das als Chance und nicht als ein Horrorszenario, vor dem jetzt alle irgendwie in Deckung gehen müssen.
Das Spannende ist ja, dass, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, jeder Innovationszyklus in der Vergangenheit hat wieder zu höherem Wohlstand geführt. Mhm. Das hat auch die Elektromobilität, ganz, ganz viele Impulse in unterschiedlichen Bereichen, die man vielleicht so direkt gar nicht sieht, in der Batterie bis hin zu Solid State, die dann vielleicht bei der heimischen Solaranlage oder beim Industrie-Solaranlagenpark steht oder halt als Pufferspeicher bei der Schnellladestation hin zu Schaltkreisen und Computing, ja,
Smart Grids und also
Sensorik, die autonomen KI-Chips, die eingebaut werden. NVIDIA hat jetzt gerade wieder was vorgestellt. Ja. Gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sich hier entwickeln, und immer dann, wenn so ein Innovationszyklus da ist, dann gibt es halt einen disruptiven Effekt, oder? Das hat uns ja schon Schumpeter gesagt, ne? Die Zerstörung ist eigentlich der Zeitpunkt, wo was Neues entsteht. Und da kommt dann eigentlich wieder die Chance für unser Eins, einen Gründer zu unterstützen. Ich sage jetzt unser Eins als Venue Capital, als Investoren. Du bist ja selbst auch ein bisschen in diesem Startup-Segment als Investor und nicht nur als Mitstreiter in einem Unternehmen tätig. Was hast du da für Learnings mitgenommen und wie kam es eigentlich dazu? Du bist ja vor der Kamera groß geworden, hast dich mit Themen beschäftigt und jetzt bist du mehr involviert denn je.
Weißt du, ich glaube, dass es, wenn du, so wie ich, 30 Jahre, also drei Jahrzehnte, eine Generation lang im Fernsehen tätig bist, vor, hinter der Kamera, in der Gestaltung, in der Präsentation, dann bekommst du auf der einen Seite einen gewissen Bekanntheitsgrad, den man sinnvoller nutzen kann als den Rest seines Lebens. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute alle hier sind. Also du hast, glaube ich, ein größeres Pouvoir mit dem, was du da erreicht hast, zu unternehmen. Und du schaffst ja damit ein ziemlich großes Netzwerk, du kommst in der Welt rum, du lernst wahnsinnig spannende Menschen kennen. Also du entwickelst, wenn du das möchtest, Fertigkeiten, die dir im unternehmerischen Bereich großartig Unterstützung bieten. Und ich glaube, das hat mich auch dazu bewogen, diesen Weg zu gehen. Also ein bisschen weg von der Jahrmarktsbühne hin zu einem Bereich, wo du ja auch substanziell etwas beitragen kannst, damit sich die Welt weiterentwickelt. Wobei ich nicht sagen würde, dass Unterhaltung gering zu schätzen ist. Also Menschen gut zu unterhalten, ihnen tolle Geschichten zu erzählen, sie zum Lachen zu bringen, das hat einen ganz, ganz hohen Wert. Also ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Weise schmälern oder auch das, was Kollegen tun. Für mich war es einfach nur wirklich, mich hat die Neugierde in andere Bereiche gezogen, und ich habe mir gedacht, ich nehme doch alle Skills, die ich habe, mit und probiere das einmal in einer anderen, neuen Welt aus, in einem anderen Umfeld. Und ich meine, let's face it, du warst eigentlich derjenige, der mich damals in Kontakt gebracht hat mit einem Startup, wo wir beide heute noch investiert sind, und hast mich in einem, wie ich mich erinnern kann, flammenden Gespräch in einer Bar in Wien davon überzeugt, dass das eine gute Idee wäre, bei einem Startup einzusteigen und mein Gesicht dafür zu geben, Da habe ich das erste Mal diesen Begriff Celebrity for Equity gehört. Und da ging es halt einfach um ein Unternehmen, das im Bildungsbereich und im Fortbildungsbereich tätig ist. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also in Wirklichkeit bist du schuld, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich im Startup-Bereich zu engagieren.
So. Ich hoffe, du bereust es nicht.
Nein, bereue das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn ich bedenke, wie viele Jahre vergangen sind, wir sind immer noch befreundet, wir haben uns immer noch was zu sagen, wir haben uns beide weiterentwickelt und haben noch mehr von der Welt gesehen. Also im Grunde genommen war das genau der richtige Weg, weil er hat letztlich dann dazu geführt, dass ich mich halt immer mehr für dieses Thema interessiert habe. Und dann, und das ist halt mein Engagement lately, dann kam es halt zum Engagement in einem Unternehmen, das wirklich im großen Stil sich mit Mobilität beschäftigt. Weil wir sind nicht umsonst in den letzten 2 Jahren im B2B-Bereich Marktführer für Elektroauto-Abos geworden. Und plötzlich, weißt du, war für mich alles, das war alles, das hat plötzlich zusammengepasst. Ja? Also ich kann mein Gesicht hergeben für etwas, wofür ich stehe, weil man diesem Gesicht vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt als irgendjemanden. Nicht, weil ich was Besseres bin oder weil ich toller bin, aber wenn es einen gewissen Prominentheitsgrad hast, dann schauen die Leute halt mal hin. Und mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ob jemand auf die Themen, die mir wichtig sind, hinschaut, weil er sagt, hey, hat der nicht einmal Herzblatt gemacht? 1000 Rosen, wenn ich seine Aufmerksamkeit damit erreiche. Ja? Gleichzeitig bietet dir so eine Karriere natürlich auch Skills, die du gut verwenden kannst, um deine Themen unter die Leute zu bringen. Ich halte Vorträge zu dem Thema. Ich moderiere sehr viele Veranstaltungen, die halt Tech-Themen relevant sind. Mhm. Und da hilft es schon, wenn du da ein bisschen eine Bühnenerfahrung hast. Und ich habe ja da ein paar Sachen gemacht in meiner Karriere. Und du kannst das dann verbinden, die, weißt du, die Leidenschaft fürs Präsentieren, die Fähigkeit, Leute zu unterhalten, sie mit Geschichten zu begeistern, aber halt auch substanziell etwas in den Kreislauf zu bringen, wovon ich wirklich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dass wir drüber reden müssen. Und wir müssen so drüber reden, dass die Menschen das angreifen können. Wir müssen weg von diesen akademischen Diskussionen. Ich meine, Menschen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen, und das machen in der Regel beide, damit sie einem Kind einen vernünftigen Schulweg bieten können. Wie sollen sich diese Menschen von in der Früh bis am Abend mit den Themen dieser Polykrisen beschäftigen, die uns die Welt ununterbrochen vor die Füße legt. Also das heißt, wir eigentlich sagen, wir haben an ein paar Schaltstellen die Fäden in der Hand, wo wir gestalten. Unsere Aufgabe ist es, die Dinge so aufzubereiten und so zu kommunizieren, dass sie auch verständlich sind und dass sie vertrauensbildend sind. Mhm. Mir hängt diese Lügerei so beim Hals raus. Ja? Also man kann die Herausforderungen auch im technologischen Sektor benennen. Man muss nicht so tun, als ob das alles Gold wäre. Elektromobilität ist sicher die am technologisch ausgereifteste Mobilitätsform für den Individualverkehr, die wir im Augenblick kennen, abseits vom Verbrennungsmotor. Man muss trotzdem nicht sagen, das ist der letzte Schluss der Weisheit, das wird die Welt retten. Nein, wir müssen über Ladeinfrastruktur sprechen, wir müssen darüber reden, wo die Energie herkommt, wir müssen uns über bidirektionale Systeme unterhalten. Also wir sind wieder bei der Energie. Nicht umsonst investieren die Energieversorger Milliarden in den Umbau der Stromnetze. Das waren traditionell Verteilernetze. Da ist das Kraftwerk, dort ist die Steckdosen, da hängt der Föhn dran. Das war Energieversorgung bis jetzt. Ich rede jetzt nicht aus dem industriellen Bereich heraus. Wir müssen lernen, dass diese Netze intelligent werden müssen, dass Elektroautos fahrende Pufferspeicher sind. Es gibt so viele Themen, wo man sagt, gerade für Leute wie uns, die wir gern gestalten, und eigentlich die Upside sehen, ist meiner Meinung nach jetzt der Zeitpunkt zu sagen, da haue ich mich rein mit allem, was ich habe, kann und weiß. Also heißt investieren, das heißt Know-how transferieren und Skills einbringen, wirklich physisch Skills. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt nicht auf die Pappen gefallen bin und halt auch streitbar sein kann im verbalen Bereich, wenn mir jemand wieder wo die Welt erklärt und ich sagen kann, stopp. Aber ich stoppe vielleicht jetzt nicht mit der 10. Stunde, die ich wo rausziehe, sondern ich stoppe halt einmal mit einem Witz, wo sich mein Gegenüber kurz schütteln muss, weil jetzt haben wir mal alle gelacht und jetzt muss er sich neu aufbauen, seine Strategie.
Also Christian Clerici, nach wie vor ein Hit. Ja. Ob es der Spaß ist, den er im Fernsehen rüberbringt, der Erfolg am Fahrrad oder beim Laufen beim Ironman, das hast du auch
gemacht,
haben wir gar nicht gestreift, oder ob es die waghalsigen Wettbewerbe des Stefan Raab waren oder der Unternehmer. Was du angreifst, wird erfolgreich und das ist auch schön zu sehen, dass mehr aufgeht als schief geht. Wir wissen schon, kein Erfolg ohne Scheitern. War ein sehr charmantes Gespräch mit dir. Danke vielmals für den Besuch hier im Studio. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und bitte unseren Channel abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Die nächste Episode wird mit Sicherheit auch wieder eine spannende. Schaltet wieder ein.